nicht, also wenn du geweint hast, dann heißt es so, hey, komm, sei mal stark, sei mal jetzt ein Mann, heul nicht so viel rum.
Ja, ja, Allah wird schon richten.
Ja.
Inshallah. Das ist so die einzige Antwort, die du auf all deine Probleme irgendwie bekommen kannst.
Ja. Mhm.
Was denkt dein Cousin, dein Onkel, deine Tante, dein Onkel aus der Türkei, was denken die alle über dich?
Also ich bin jetzt 29 und mein Vater noch nie lobt. Es war immer so dieses so Backhanded-Lob, so Kompliment. Yeah, yeah. So, ja, dafür, dass so ist, ist eigentlich okay. Du erlebst halt so viel Müll, dass du einfach auch traumatisiert bist.
Man nimmt sich ja zurück, redet nicht über Depressionen und über die Ängste, die man hat, um irgendwie die Familie zu schützen und die Ehre aufrecht zu erhalten und irgendwie den Stolz nicht zu zerstören.
Also ich habe quasi meiner Familie alles so total fröhlich vorgelebt, aber innerlich bin ich wirklich gestorben. Also mir ging es überhaupt nicht gut. Aber ich wusste, ich kann mit meiner eigenen Familie nicht darüber reden. Und deswegen hast du dann halt wirklich nur diese einzige Möglichkeit gesehen, und zwar Therapie.
Assalamu alaikum, willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen? Die Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland, denn es ist der most relatable Podcast in ganz Deutschland. Mein Name ist Marcel Orkir. Wir sind relatable, weil wir über die Themen sprechen, die euch alle betreffen, aber kaum jemand wirklich darüber spricht oder das öffentlich aussprechen möchte, ausdiskutieren möchte, mit Perspektiven besprechen möchte, die zu wenig in der Medienlandschaft gehört werden. Deswegen sind wir die Nummer 1. Wenn ihr die Nummer 1 unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen. Ein Like hilft, ein Kommentar hilft. Egal auch was für ein Kommentar, ne? Lieblingsfarbe, Lieblingstier, Algorithmus.
Auch Hate-Kommentare sind okay.
Auch Hate-Kommentare sind okay. Schau dir nicht unsere YouTube-Dings an, YouTube bei uns ist kritisch. Aber ja, jeglicher Support ist herzlich willkommen, damit wir immer weitermachen können, immer mehr coole Leute einladen können. Das Thema der heutigen Folge betrifft uns alle. Denn wir sprechen über mentale Gesundheit, Mental Health und warum das vor allem mit Menschen mit unseren Wurzeln, also wenn man irgendwie ausländisch in irgendeiner Form ist, besonders schwierig ist. Warum wir ein besonderes Problem damit haben, diesem Thema so näher zu kommen, darüber zu sprechen, wie uns unsere Eltern misserziehen, weil sie es einfach gar nicht erst aufkommen lassen, oder vielleicht auch, warum unsere Eltern auch nie darüber reden konnten. Wir sprechen über Mental Health in der Liebe, im Dating. Also wir versuchen einfach mal das ganze Thema innerhalb von ein bisschen mehr als einer Stunde einmal abzufuttern. Ich hab tolle Gäste mit am Start. Marcel Moses, Psychologe, Autor eines tollen Buches, Generation Toxic. Genau. Das dürfte jetzt schon draußen sein, wenn ihr diese Folge seht. Da werden wir sicherlich einige Auszüge deiner Recherche, deiner Arbeit lesen. Du bist auch auf TikTok unterwegs. Gibt's da smarte, coole Tipps für die Gen Z, wie sie ihr Leben besser machen können?
Genau. So oder wie sie sich selber besser reflektieren können, sagen wir mal so.
Also, da nach der Folge auf jeden Fall vorbeischauen. Ich glaube, es ist für jeden irgendwas mit dabei. Ich fühle mich immer sehr ertappt, wenn ich diese Videos sehe.
Oh ja.
Also, kennt sich extrem aus. Und ein Gast, der jetzt ein Jahr lang nicht da war, weil auch busy, angeblich.
Sorry.
Content Creator, ich habe gerade gehört, Anime Content Creator gewesen.
Anime Content Creator.
Blesso.
Blessito.
Komm zurück. Ich habe dir kein Dings gegeben. Disrespect, wenn ich es nicht auch machen würde. Bless, du warst vor einem Jahr bei einer Folge dabei zum Thema Lena daten, die Lara heiraten. In der Folge habe ich schon gelernt, dass Dating auf jeden Fall mit mentaler Gesundheit einiges machen kann.
Hieß die Folge wirklich so?
Die hieß genau so.
Genau so.
Ah,
Lena daten, die Lara heiraten. Weil Lebensrealität, weißt du? Relatable, sag ich doch.
Nummer 1 Podcast eben, ne?
Nummer 1 Podcast eben. Bless ist für die Leute, die das auf YouTube sehen, ein schwarzer Mann.
Hi.
Das heißt, wir sprechen natürlich auch aus der eigenen Erfahrung darüber, was auch Rassismus mit einem macht. Und du hattest Anfang des Jahres eine gesundheitliche News.
Genau.
Diagnose MS, ne?
Genau, MS.
MS, Multiple Sklerose.
Yes.
Hat super viele verschiedene Symptome. In deinem Fall war es der Sehnerv, der angegriffen war.
Sehnerv und eine temporäre Lähmung der Beine. Das war schon sehr, sehr doll, ja.
Genau. Darauf wollen wir auch eingehen. Das heißt, jetzt hinsetzen, macht euch was zum Essen, macht euch einen Chai, macht euch einen Kaffee und viel Spaß. So. Folge ist zu Ende. Lässt, wenn man sich so dein Content anguckt, wenn man dir glaubt, ist das auf jeden Fall eine Hürde gewesen. Dieses Ganze mit Eltern und Mental Health. Wie bist du damit aufgewachsen? Gab es überhaupt die Situation, dass über mentale Probleme oder so Gesundheit gesprochen wurde? Oder gab es das einfach gar nicht?
Es gab es tatsächlich gar nicht. Also ich komme ja aus einer sehr konservativen, sehr streng christlichen Familie. Mein Vater Pastor, meine Mutter auch sehr gläubig. Also du hast halt viele Dinge halt immer mit dem Glauben ausgemacht. Also wir haben nicht über mentale Probleme gesprochen. Es hieß immer, wenn es dir schlecht geht, rede mit Gott. lies die Bibel. Dann wurden dir immer so Verse genannt, die du lesen solltest und die dir dann ein besseres Gefühl geben sollten. Also man hat eher diese Konversation gemieden, tatsächlich. Mhm. Keine Ahnung, warum das so war, aber das war wirklich so ein Mechanismus. Du fragst jemanden, der sehr streng christlich ist und willst mit dem halt einfach ganz offen über etwas sprechen und dann merkst du, diese Person lenkt das immer wieder in diese religiöse Richtung und distanziert sich davon und sagt so, nee, mach das mit Gott aus. Also freundlich gesagt.
Konntest du es mit Gott ausmachen?
Jein. Also ich hätte mir halt in sehr vielen Situationen eher ein offenes Gespräch mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern oder generell mit Leuten gewünscht, statt jetzt einfach zu beten. Ich sag nicht, dass das Beten nicht geholfen hat, aber ich dachte mir so, ich bekomme jetzt diese Antwort nicht. Ich habe Fragen, die ich gerne jetzt sofort beantwortet hätte. Und ich fühlte mich halt irgendwie auch ein bisschen im Stich gelassen. Als hätte man überhaupt gar kein Interesse, mir zuzuhören oder mir gute Ratschläge zu geben oder mich in egal welchen Vorhaben irgendwie zu unterstützen. Ne? Also da wäre ein Gespräch für mich eher schon hilfreicher gewesen, als jetzt zu beten.
Und hast du da aber zum Beispiel, du hast gerade gesagt, du hast ja Geschwister.
Ja.
Ne? Habt ihr da untereinander drüber geredet, über eure Gefühle oder darüber, was das mit euch macht, wenn ihr nicht über eure Gefühle redet? Oder war das so, dass ihr da auch nicht drüber geredet habt?
Problem bei meinen Geschwistern ist, wir sind nur Jungs. Ah. Wir sind nur Jungs. Und du kannst dir schon vorstellen, wie wir erzogen wurden, so typisch leicht toxisch maskulin an gewissen Stellen, aber auch gleichzeitig auch sehr modern. Weil bei uns gab es halt, weil wir halt keine... nur meine Mutter die einzige Frau im Haushalt war, gab es halt diese klassischen Geschlechterrollen nicht. Dann hast du halt gesehen, dass mein Vater halt auch die Wäsche gemacht hat, den Haushalt. Mhm. Und wir alle haben kochen gelernt, damit wir alle wissen, wie man sich später irgendwann mal versorgt. Also wir haben uns nicht abhängig von einer Frau gemacht und haben jetzt gesagt, Mama, du bist jetzt hier Hausfrau, du machst hier alles und wir legen hier die Füße hoch. Nein, wir haben alle quasi jeder irgendwie was gemacht. Also damit bin ich nicht aufgewachsen. Aber im selben Atemzug hast du halt dieses... sei ein freier Mann, sei hart. Dieses, lass sowas nicht an dir ran, egal was es ist. Also man hat nicht, also wenn du geweint hast, dann heißt es so, hey, komm, sei mal stark, sei mal jetzt ein Mann, heul nicht so viel rum. Und wenn du diese Dynamik hast und du bist der Älteste, dann hast du da 3, 4 jüngere Geschwister, dann bist du automatisch leider auch so zu denen, weil zu dir war ja auch keiner nett oder zu dir, für dich war ja auch niemand emotional da oder ein Safe Space oder hat dir, war einfühlsam, hat dir zugehört, hat dich mal in den Arm genommen. Nein, du hast halt relativ früh gelernt, ey, die Welt da draußen ist hart, deswegen lernst du es hier schon.
Aber was bei dir? Bei mir war das ähnlich wie bei dir. Aramäer sind auch ein sehr, sehr christliches Volk, weil die nicht mehr so viel haben, außer ihre Religion. Die haben sozusagen nicht wirklich ein eigenes Land und die sind ein sehr kleines Volk und deshalb ist da sehr viel auf die Religion gemünzt, sage ich jetzt mal. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei mir so war, dass wir gar nicht über Gefühle reden konnten. Das konnten wir, solange das irgendwie unsere Familie betroffen hat. Also unsere Kernfamilie, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Wenn's jetzt so, wenn ich mit meinen Geschwistern Streit hatte oder es irgendwie Konflikte mit meinen Eltern gab, dann gab es da schon irgendwie Raum, darüber zu reden. Aber es ist ähnlich, wie du gesagt hast. Es gab halt einfach bestimmte Regeln. Und wenn du ein Gefühl hast oder irgendein Konflikt oder ein Thema, wo du gerade nicht vorankommst, dann wurde das auch schnell wieder auf Religion bezogen und auf Gott und Gott weiß schon, was er tut und vertraue Gott und bete. Und bei mir hat das zum Beispiel dazu geführt, dass ich dieses ganze Religionsthema so ein bisschen abgelehnt habe, weil ich das Gefühl hatte, es wurde auch immer gesagt, wir sind Christen und deshalb sollte das und das für dich kein Thema sein. Und ich dachte dann so, hä, es ist aber für mich ein Thema und das hat dann so ein bisschen zu so einer Ablehnung von meiner Kultur und auch meiner Religion geführt, sage ich erstmal. Also ich habe nie komplett die Religion meiner Eltern abgelehnt, so, aber ich habe das immer sehr kritisch gesehen. Deshalb wollte ich dich noch fragen, konntest du denn in deinem Glauben Halt finden? Also hast du dann gebetet und hast du das auch ernst genommen, was deine Eltern dir da so für Tipps gegeben haben oder dachtest du, was labert ihr, wieso soll ich jetzt beten?
Ich werde jetzt ganz ehrlich sein, Religion habe ich ja schon seit dem Tag, an dem ich geboren wurde, wurde mir das in die Wiege gelegt. Ich konnte halt nicht frei entscheiden, ob ich zur Kirche gehen wollte oder ob ich mich da, also ich habe mich nicht selber dafür entschieden. es war halt einfach gang und gäbe. Und als ich dann alt genug war und meine Eltern gemerkt haben, man kann es nicht mehr zwingen, habe ich halt immer weniger Interesse an Kirche und all das gezeigt. Aus dem Grund, weil ich mir mit den Jahren immer mehr aufgefallen ist, dass gerade, ich will jetzt nicht alle in einen Topf packen, aber gerade religiöse Menschen dazu neigen, wirklich sehr ignorant gegenüber anderen Menschen zu sein. Und das hat für mich irgendwann gar keinen Sinn mehr gemacht, weil es wurde so viel gepredigt über Nächstenliebe, Akzeptanz und dass man sich einander hilft. Aber sagen wir mal so, stehen dann so Sachen im Raum wie sexuelle Orientierung oder jemand glaubt an etwas anderes oder glaubt an gar nichts. Dann auf einmal hat sich das ganze Verhalten gegenüber dieser Person geändert. Man wurde total feindselig gegenüber Menschen, die zum Beispiel homosexuell sind und all das. Und dann habe ich gedacht, so ganz ehrlich, moralisch und zu meinem moralischen Kompass passt das ja gar nicht, weil es heißt ja, liebe deinen Nächsten und nicht liebe deinen Nächsten, wenn er auch Christ ist oder wenn er hetero ist oder was ja. Weiß ich was. Also ich habe der Grund, warum ich mich immer mehr mit den Jahren von der Kirche distanziert habe, waren einfach nur die Menschen, die sich selber selber als sehr religiös und sehr gläubig bezeichnet haben, wie die mit anderen Menschen umgegangen sind. Und das gefiel mir nicht. Und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr zu solchen Menschen gehören, weil für mich gehört mehr dazu, als ein Psalm-Zitat in seine Insta-Bio zu schreiben und sich dann gegenüber anderen Menschen total respektlos und ignorant zu verhalten und die nur nicht zu inkludieren, weil der andere vielleicht beispielsweise homosexuell ist. Nee, finde ich nicht. Feier ich nicht.
Was ich voll spannend finde, wenn man sich das Thema zum Beispiel alleine den Titel der Folge anguckt, bei den meisten Leuten löst das sowas aus, so ja, bei Muslimen, Ausländern so. Mhm. Weil das so das Klischee ist, wisst ihr? Mhm. Seid ihr beide gar nicht muslimisch und ihr sprecht genau die Lebensrealität von ganz vielen Muslimen einfach.
Ja.
Weil bei uns ist es 1:1 so, ja, Allah wird schon richten.
Ja.
Inshallah her. Das ist so die einzige Antwort, die du auf all deine Probleme irgendwie bekommen kannst.
Ja. Mhm.
Und du bist immer so, ja okay, tamam, wann will Gott anfangen? So, ich bete und ich faste und wann will er mir helfen?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall, also deine Erfahrung ist echt und ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du. Und ich glaube, ganz viele Menschen, die so in religiösen Kreisen sind, egal ob christlich oder muslimisch oder was für eine spirituelle Richtung auch immer, da gibt es immer Dinge, die andere ausschließen oder Dinge, die nicht in dieses Bild passen. Aber
warum glaubst du, ist das so? Also warum hält Religion so her als der Allheilsbringer von, wir wollen ja jetzt besonders über so Mental Health sprechen. Also warum können wir nicht einfach das thematisieren, was das Problem ist, sondern versuchen, so eine Jokerkarte Religion da reinzuschmeißen?
Das kann ich dir jetzt so pauschal nicht beantworten, warum Religion da immer vorgeschoben wird und warum das ein Thema ist. Ich glaube einfach, dass das ganz viel mit Kultur zu tun hat. Wenn Religion fest in deiner Kultur verankert ist und du ja zum Beispiel christlich bist und aus einer Familie kommst, die sehr an traditionellen Werten festhält, dann beziehen die sich vielleicht auf irgendwelche Textstellen in den Schriften, die dann XY aussagen und dann geht es nicht, weil in der Bibel steht das und das. Aber wie schon gesagt, da gibt es auch bestimmt andere, die das anders auslegen. Klar. Also nicht jede Person, die muslimisch ist und nicht jede Person, die christlich ist oder streng christlich ist, direkt homophob oder irgendwie gegen andere Religionen. Aber ich glaube, dass das einfach sehr viel mit der Kultur zu tun hat und auch mit diesem System Familie. Zum Beispiel im Christentum ist ja die Familie was Heiliges oder die Ehe und das ist so das ultimative Ziel im Leben und das ist ja auch ein bisschen das, was in der Bibel zum Beispiel gepreacht wird und ich glaube, dass alles, was nicht in dieses System passt oder was eine Gefahr für dieses System darstellen könnte, dann abgeschmettert wird und dann zurück auf die Religion geschoben wird sozusagen.
Also ich versuche das mal zu übersetzen, wenn man sozusagen Probleme innerhalb der Familie hat, die ja auch oft einhergehend sind mit so mentalen Problemen, weil man sich mit seinen Eltern nicht verträgt, Geschwistern nicht oder man hat andere Themen, anstatt das sozusagen zu thematisieren, weil es zu Problemen innerhalb der Kernfamilie führen könnte, versucht man einfach so abzuwischen mit, geht zu Gott.
Genau, weil das ja auch sozusagen, es ist ja auch Familienehre, ist ja in bestimmten Kulturkreisen, deshalb, ich würde das vielleicht auch loslösen von diesem Religionsthema, weil wir merken ja, du bist muslimisch, wir sind christlich und es überschneidet sich extrem. So. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, das ist explizit.
Ja. Migrabubble.
Genau, es ist nicht explizit Religion, sondern einfach etwas Kulturelles auch.
Voll.
Lass mich dir die erste These vorstellen oder euch beiden und wir versuchen mal einzuordnen. Ihr könnt zustimmen oder auch nur teilweise zustimmen oder komplett ablehnen, ist völlig in Ordnung. These 1, psychische Erkrankungen in der Migra-Bubble werden oft tabuisiert, da sie als Schwäche oder westliches Konzept betrachtet werden.
Ja, stimme ich 100% zu.
Ich auch.
Okay. Kann nichts dagegen sein.
Dann brauchen wir die Erklärung.
Weil es halt auch oft im Widerspruch steht mit dem, was dann vielleicht kulturell so etabliert ist oder was in der Kultur als wichtig und richtig angesehen wird.
Lass uns
wird.
Mal ein konkretes Beispiel machen. Ein Punkt, den ja viele junge Menschen haben, ist einfach so ein klassisches so mentale Gesundheit. Man denkt sehr viel über sein Leben nach, man hat Schwäche, man ist nicht so, man hat Emotionen, man ist einfach emotional und gerade wir sind jetzt hier drei Männer, das heißt, vielleicht müssen wir noch eine zweite Folge mit Frauen auch machen. Man ist nicht manns genug.
Mhm.
So, das ist ja ein Thema, was ständig irgendwie aufkommt. Mein Vater hat damals immer zu mir gesagt, wenn irgendwas war und ich habe geheult, schrei nicht. Mhm. Ein Mann weint nicht. Mhm. Dann stehst du so da und das ist dein Vater und du denkst dir so, ja okay, stimmt schon, ich habe ihn auch nie weinen sehen, ja. Aber gleichzeitig, du bist ein Kind, wenn dein Elternteil zu dir sagt, heul nicht, heulst du mehr.
In bestimmten Kulturen ist dieses Thema nochmal ausgeprägt, aber ich würde eher sagen, das hat was allgemein mit Männlichkeitskonzepten zu tun. Aber ja, du könntest ja, wenn du jetzt mentale Probleme hast, das ist ja auch, das hat ja oft einen Grund. Sagen wir mal jetzt unabhängig vom Weinen, du bist ein Kind, wenn wir das jetzt auf unser erwachsenes Leben übertragen. Wenn ich jetzt eine Depression habe, dann wird das ja einen Grund haben, dass ich diese Depression entwickelt habe. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ich irgendwie schlechte Erfahrungen auf der Arbeit hatte oder schlechte Erfahrungen in meinen Beziehungen oder Freundschaften. Genauso spielt aber ja auch deine Familie eine große Rolle. Und wenn ich jetzt eine Depression habe und darüber sprechen will, dann ziehe ich ja auch vielleicht meine Eltern oder meine Geschwister mit in die Verantwortung und würde dieses perfekte Bild der Familie eventuell schwächen oder dieses Bild würde vielleicht Risse bekommen. Deshalb muss man dann funktionieren und gehorchen oder beten, so damit dieser Schleier nicht der Schleier weggeschoben wird oder der Schleier gelüftet wird, Ihr wisst, wie ich meine.
Ey, ne? Kann ich kurz ergänzen?
Bitte.
Gerade wo du sagst, man soll diesen, also das mit dem Schleier, man soll ja diesen Schein wahren. Ich weiß nicht, ob das nur bei meiner Familie so ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, gerade bei so Migra-Familien ist es immer so, das Ansehen der Familie steht an erster Stelle. Und es heißt ja immer, was würden die Leute denken? Mach das nicht, sag nicht, dass du Depressionen hast, weil wir wollen nicht, dass der und der darüber redet. Dass unsere Familie wirkt dann so, oh mein Gott, die kümmern sich ja gar nicht. Also lieber alles unter den Teppich kehren und von außen absolut perfekt sein, funktionieren, damit alle auch gut über einen reden. Und in der Regel können die sich nicht mal leiden. Das ist immer so. Ich hatte auch richtig harte Diskussionen mit meiner Familie, die nicht wollten, dass ich das mit meiner MS öffentlich mache, weil was sollen denn die Leute von uns denken und lösch das mal bitte, das ist nicht gut, behalt das für dich und da ist auch so eine Sache, da habe ich jetzt auch gemerkt, muss ich leider wieder auf Religion kommen. Als ich gesagt habe, ich habe MS, kam von vielen Seiten meiner Familie, die sehr streng gläubig sind, nein, du hast keine MS, du hast es nicht, das ist alles im Kopf. Wie kannst du MS haben, wenn Gott existiert? Wenn du jetzt an Gott glaubst, dann ist die Krankheit sofort weg. Und ich denke mir so, ich spüre doch, dass da was ist. Ich merke doch selber körperlich, dass da etwas mit mir nicht in Ordnung ist. Und das wird nicht verschwinden, wenn ich jetzt einfach mal bete. Das ist eine Autoimmunkrankheit. Das wird mich für den Rest meines Lebens beschäftigen. Und ich bin quasi dazu verpflichtet, bestimmte Vorkehrungen zu treffen, damit ich ein langes und gesundes Leben führen kann, trotz dieser Krankheit. Das ist wie Diabetes. Ich habe das mal versucht, meiner Mutter zu erklären. Kannst du vergessen.
Aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen vielleicht die Hilflosigkeit deiner Eltern. Ne? Weil du hast eine Krankheit und das wird die ja wahrscheinlich auch triggern und was in denen auslösen. Und vielleicht ist das für die auch zu viel, weil die sich so krass um dich sorgen und vielleicht gar nicht so selber im Einklang mit sich und ihren Emotionen sind, dass die wie in so einen Verdrängungsmodus kommen und sagen, nein, du hast das nicht, wenn es Gott gibt, wie kannst du das dann haben? Und das so ein bisschen übersetzt vielleicht bedeuten soll, Gott ist bei dir, Gott beschützt dich, du hast nichts. So, und das ist natürlich komplett falsch, aber ich glaube, das ist wichtig, um auch da vielleicht nicht zu verletzt von zu sein, wenn man auf solche Reaktionen stößt, dass man guckt, warum reagieren die so? Was deren Reaktion natürlich nicht rechtfertigt. Und das, was du gesagt hast mit der Ehre und dem Stolz, fand ich auch sehr wichtig, weil das ist das, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir aus einer kollektivistischen Kultur stammen. Das heißt, das sind Kulturen, in denen genau das, was du gerade beschrieben hast, sehr wichtig ist. Also das Familiensystem, was denkt dein Cousin, dein Onkel, deine Tante, dein Onkel aus der Türkei, was denken die alle über dich? Ne? Obwohl du vielleicht gar kein enges Verhältnis hast, aber das ist einfach das, was ganz tief in dieser Kultur steckt. Und zum Beispiel, wir sind ja auch deutsch, aber diese, ich sag jetzt mal urdeutsche Kultur, die ist eher eine individualistische Kultur. Das heißt, da geht es eher um dich als Einzelperson, dass du dich selbst verwirklichst. Und ich glaube, das erklärt auch viele von diesen Dingen, die wir alle spüren und die wir alle erleben.
Also das hängt ja zusammen und es erklärt dann auch, warum dieses Thema psychische Erkrankungen bei uns so totgeschwiegen wird, weil in einer individuelleren Gesellschaft kannst du das als Individuum einfach bearbeiten und du musst auch das als Individuum oft bearbeiten. Und bei uns geht das ja gar nicht, weil es muss nicht, du bearbeitest es nicht selber, sondern die ganze Familie mit dir muss dein Schicksal, in dem Fall ist es dann der Schicksalsschlag, Depression, so wird das ja bei uns dargestellt, entweder bearbeitet oder totgeschwiegen. Und das ist so ein bisschen die Erklärung. Das heißt, für die These 1, psychische Erkrankungen in der Migra-Community werden oft tabuisiert, da sie als Schwäche oder westliches Konzept betrachtet werden. Du sagst ja, du sagst auch ja.
Sehr gut. Was sagst du?
Ja, 100%. Ich glaube, so wie Marcel auch gesagt hat, gerade für uns Männer ist dieses Thema Schwäche auch mit Maskulinität natürlich sehr verbunden. Und wir haben auch noch ein sehr traditionelles Bild von Maskulinität. Wenn ich mir meinen Vater anschaue, kann ich ja nur ja sagen.
Ja, okay.
Also mein Vater ist jetzt Mitte 60 und hat das erste Mal so angefangen, so emotional mir Lob zuzusprechen. Aber überleg mal, da sind 30 Jahre dazwischen.
Was heißt emotional Lob?
Ich bin jetzt 29 und meinem Vater noch nie Lob bekommen. Es war immer so dieses so backhanded Lob, so Kompliment. Yeah, yeah, yeah. So, ja, dafür, dass so ist, eigentlich okay. Mm. So für gute Noten, ja, okay. Hätte besser sein können. Also es war nie so dieses so richtig so, hey, du bist ein toller Sohn, du hast geile Sachen, sondern es war immer so dieses so hintenrum, man will Lob aussprechen, aber weil es würde ihn als schwach und emotional darstellen, macht er das einfach nicht. Und jetzt irgendwie so auf die älteren Jahre hin, habe ich mit ihm so telefoniert und ich erzähle ihm so von Arbeit und er sagt so, ja, wie läuft, blablabla. Ich sage, ja, ich habe diesen neuen coolen Job. Er sagt so, oh, Wallah, ich bin auch stolz auf dich, gut gemacht. Und zwar das, ich schwöre, der allererste Mal, dass das gekommen ist.
Krass. Hey, ich fühle das so hart. Warum ist es erst so, warum müssen unsere Väter erstmal so ein gewisses Alter erreichen? Vielleicht sind da noch so 2, 3 Kinder dazwischen und dann checken die so, nee, ich hätte schon ein bisschen einfühlsamer sein sollen zu ihm und ich kann auch mal sagen, dass er was gut gemacht hat. So. Ich habe als erstes Mal angefangen zu weinen, als mein Vater gesagt hat, so, weißt du, ich bin stolz auf dich. Weil das ist so nach Motto, ich habe mich mein ganzes Leben lang danach gesehnt. Warum hast du das nicht öfter gesagt?
Gleichzeitig denke ich mir so, jetzt ist es schön, dass man es hört. Gleichzeitig denke ich mir immer so, du musstest uns doch nicht 30 Jahre brechen.
Ja.
Mach mich doch nicht 30 Jahre fertig, damit du dann nach 30 Jahren dafür. So, ich war auch ein Kind, ich hätte auch gerne so Schulnoten, Lob und alles Mögliche bekommen.
Aber hast du das Gefühl, dass du, wenn dein Papa dir jetzt sowas sagt, dass du das annehmen kannst?
Weil man jetzt denkt so, woher das plötzlich? Jetzt auf einmal komisch, wenn er das sagt. Weißt du, dann denkst du so, was ist los? Geht's dir gut? Stirbst du?
Ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht auch daran liegt, dass, wenn man jünger ist, die Väter oder die Eltern das Gefühl haben, sie müssen eine bestimmte Rolle erfüllen. Und was ich so ein bisschen denke oder ich sage jetzt mal analysiert habe, ist, dass viele Väter, die vor allem so aus unseren Kulturkreisen kommen, dass deren Job es war auch Angst zu machen. Also deren Job war es Angst zu machen oder dass man Respekt vor denen hat. Weil bei mir war das zum Beispiel so, meine Mama, da wusste ich, da kann ich hin, mit der kann ich reden, die versteht mich, da kriege ich den emotionalen Support und mein Papa war halt sehr dominant und sehr streng. So, und jetzt auch, wo wir alle ein bisschen älter sind und der so auch merkt, wir machen unser Ding und wir sind jetzt irgendwie nicht hier Kinder vom Bahnhof Zoo geworden, habe ich das Gefühl, dass der auch so ein bisschen locker lassen kann und realisiert, hey, die sind irgendwie erwachsen, die machen ihr Ding, ich muss nicht mehr in meiner Rolle als Vater sein, wo die Kinder immer Respekt vor mir haben, sondern ich darf auch mal real sein und authentisch sein.
Ich finde auch, je älter man wird, aber wir haben ja auch viele junge Zuhörer, deswegen geht es mir auch ein bisschen um so Verständnis. Irgendwann realisiert man auch, wenn man Menschen oder Eltern hat, die unsere, wie unsere Eltern, die Migrationsgeschichte haben, die ziemlich viel Scheiße erlebt haben, sei es jetzt tatsächlich so, die sind direkt migriert oder sind hier als erste Generation, zweite Generation aufgewachsen. Du erlebst halt so viel Müll, dass du einfach auch traumatisiert bist.
Ja.
Und wenn du halt, ich meine, du musst das einordnen können, wenn du traumatisiert bist, funktionieren die Dinge halt nicht gut. Voll.
Ich habe letztens zum Beispiel, jetzt rede ich schon wieder über meine Familie sozusagen. Nein, ist gut,
bitte. Jeder soll über seine Familie reden und dann schauen wir, was zusammenfasst.
So, man ist ja noch klein, man hat die Eltern, man versteht vielleicht viele Sachen nicht, wenn die jetzt irgendwie bestimmte Einstellungen oder Haltungen haben. Und ich habe letztens mit meinem Papa auch so ein deepes Gespräch geführt und der hat mir erzählt, ich hoffe, das ist okay, dass ich das erzähle. Der hat mir erzählt, dass wir hatten damals Nachbarn, Frau Spiep hieß die.
Okay.
Ja. Die hatten eigentlich ein sehr gutes Verhältnis und dann hat die irgendwann mal meinen Papa angezeigt, als der sich eine neue Couch gekauft hat, weil sie gesagt hat, das ist nicht, das habt ihr euch nicht gekauft. Wo ich so dachte, was geht da ab? Also die Nachbarin, mit denen die eigentlich immer gut waren, hat die einfach angezeigt, weil die etwas nicht verstanden hat oder nicht glauben konnte, dass meine Eltern sich das leisten können.
Oh Gott.
Und hat dann die Polizei gerufen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, krass, ich erlebe ja oft schon irgendwie Diskriminierungen oder Sachen, die ich nicht cool finde. Was haben unsere Eltern eigentlich erlebt, von dem wir gar nichts wissen? Und wir sitzen hier jetzt und reden so darüber, warum sind unsere Eltern so und die sind so. Aber das wird ja auch über Generationen oft weitergegeben, wenn wir diesen Schmerz jetzt mal als Trauma bezeichnen oder diesen Umgang wie so eine Traumareaktion sehen, dann würde das wahrscheinlich von Generation zu Generation weitergegeben. Und alleine, dass wir drei hier jetzt sitzen, über unsere Familien reden und im besten Fall auch noch Menschen da draußen helfen, zeigt ja, dass wir gerade dabei sind, dieses Trauma zu brechen und diese transgenerationale Weitergabe stoppen. So.
Ich habe eine crazy Geschichte für euch.
Los. Los.
Die habe ich auch erst letztes oder vorletztes Jahr erst erfahren. Und ich rede eigentlich viel mit meinem Vater, aber er hat auch nie, es gibt so Jahre, die sind so schwarze Jahre, da redet keiner drüber. Also ehrlich. Dann habe ich ihn mal so gefragt, so, Baba, wie war das eigentlich, als du das erste Mal bei, meine Mutter ist ja aus Niederbayern, also aus einem Dorf tief im tiefsten Niederbayern, wie war das eigentlich, als du da das erste Mal warst? Also, boah, ich habe eine Geschichte für dich. Im Auto. Weil, ich weiß nicht, wann so migrantische Väter sonst reden
immer
können,
aber im Auto.
Im Auto. Immer. Das ist so ein Taxifahrer gehen, weißt du, dann will er erzählen. Dann sagt er so, ja, weißt du, das erste Mal, als ich dort war, wollte ich nicht, natürlich nett, ich wollte denen so zeigen, so, ja, ich bin ein Guter und ich bin gut für ihre Tochter und alles Mögliche. Und einer meiner Onkel, deutschen Onkel, musste zum Flughafen. Und dann waren die so oben, haben sich so alle verabschiedet und von dem Balkon meiner Großeltern damals konntest du so in diesen Hof so runtergucken, wo die Autos geparkt sind. Und mein Vater hat dann so quasi angeboten, er fährt ihn zum Flughafen, weil der war nervös, war seine erste große Reise, also von meinem Onkel, und mein Vater war so, ich bin doch schon, ja, ich bin von Palästina nach Italien, Italien nach Deutschland, ja, ich kenne mich aus. Ich fahre dich. Okay, alles gut. Aber das hat meine Oma nicht so richtig mitbekommen, meine deutsche Oma. Fahren so runter, also die gehen runter und meine Oma, das war ihr Lieblingssohn oder ist ihr Lieblingssohn, meine Oma ist tot, will so vom Fenster so verabschieden. Dann sieht sie, dass mein Vater auf die Fahrerseite geht. Auf einmal hat sie einen Anfall bekommen. Nein, Herrgott, das geht nicht. Mein Vater war so, was geht jetzt ab? Mein Vater konnte nicht mal richtig Deutsch zu der Zeit, ne? Er denkt sich so, was geht jetzt ab? Meine Oma kommt mit Weihwasser, kommt die runtergesprintet und sagt so, weil mein Vater ja Ausländer, Muslim,
was?
Mit Gott! Fahrt mit Gott! Fahrt mit Gott! Und ich hab's zu meinem Vater gesagt, so, was? Die Geschichte erzählst du mir jetzt? Jetzt wo die nicht mehr da, erzählst du mir diese Geschichte? Ja, wer ist die Frau? Dann meinte der so, ja, ich war für die der erste Ausländer und die hat mir nicht mal zugetraut, dass ich ihren Lieblingssohn im Auto fahren kann.
So auf den, sie hat ihn so gesegnet,
ja, bevor die gesegnet oder so, den letzten Mal so den Teufel austreiben wollen.
Sicher?
Ja,
war er der erste Ausländer oder hat sie gesagt, er ist der erste Antichrist? What the fuck?
So, ne, aber egal wie, das wurde nie besprochen Und ich habe mich immer gefragt, warum mein Vater so ein bisschen komisches Verhältnis zur Familie von meiner Mutter hatte.
Und ist die Familie von deiner Mama gläubig? Also sind die sehr christlich? Oder?
Ja, die sind schon christlich. Also, was
oder die Oma?
Die Oma war so sehr christlich und ich glaube, seitdem hat keiner mehr eine Kirche von innen gesehen. Also korrigiert mich. Manchmal hören die, manchmal sehe ich auf Instagram, dass meine Cousins mir so Sachen angucken und ich bin immer so cringed. Ich habe keinen Kontakt mit euch. Talk mich nicht. Aber da siehst du so, die erfahren so viele Sachen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie passiert sind.
Ja.
Das ist jetzt so eine Geschichte intern der Familie. Bin mir sicher, deine Eltern haben genug Rassismus in Deutschland erfahren müssen.
Oh ja.
Von dem du ja aber auch nichts gehört hast.
Ich habe nicht, also die haben nicht sehr gerne darüber gesprochen. Also ich habe, glaube ich, nur ein einziges Mal Rassismus mit meiner Mutter erlebt. Und das war halt in der U-Bahn. Und halt, du kennst auch kleine Kinder. Damals war mein kleiner Bruder, glaube ich, 4 oder 6 Monate alt. Das ist eigentlich das Normalste der Welt, dass Kinder, wenn sie Hunger haben, rumschreien und sowas und in den Arm genommen werden wollen. Und wir waren ja nicht die einzigen mit Kinderwagen und sowas. Aber auch eine andere Dame, dessen Kind auch geschrien hat.
Mhm.
Und da kam irgendwann eine Kontrolleurin rein und war der Meinung, sie muss ausgerechnet uns, also meiner Mutter, sagen, dass sie bitte meinen Bruder ruhig stellen soll. Und ich dachte mir so, wie bitte? Ne? Und ich so, okay, und das andere Kind darf schreien oder wie darf ich das verstehen? Ne? Und sie meinte so halt einfach, ja, ihr Afrikaner habt doch einfach ein lautes Organ.
Damn.
Und dann hat meine Mutter aber so heftig zurückgeschossen, also so hart und so gut gekontert, da habe ich gesagt, so jetzt weiß ich, von wem ich diese Schlagfertigkeit habe. Sagt sie so, ah, weißt du, warum Afrikaner so laut sind? Sagt sie so, nee, warum? Ich so, ja, ihr habt uns ja jahrhundertelang zum Schweigen gebracht.
Mm.
Da hat die, da ist der die Spucke weggeblieben. Die hat nichts mehr gesagt darauf. Die konnte darauf nichts antworten.
Ist das bei eurer Kultur so, dass du das Gefühl hast, dass da wie aus so einer Reaktion heraus, dass man immer diskriminiert wurde, dass man in so einen Verteidigungsmodus kommt? Also nimmst du das so wahr oder ist das eher so situativ? Oder hast du das Gefühl, dass bei euch in der Kultur das richtig so innen drin ist, dass man misstrauisch ist oder weißt du?
Ja, schon, ist nicht böse gemeint. Meine Eltern haben mir beigebracht, halt einfach von Grund auf jeden Menschen, der nicht schwarz ist, erstmal unter Generalverdacht zu stellen. Mhm. Und man weiß nicht, wie diese Person ist. Man schaut sich das erstmal an, ist man sich sympathisch und all das, ist das Lächeln echt und sowas. Und was wir festgestellt haben, bei Ausländern war es am Ende des Tages, wir sind beide Ausländer. Da war das eher so akzeptiert, da wurde nicht hinter dem Rücken geredet. Wir waren gut, weil wir unsere Nachbarn über uns Kurden, Marokkaner, Libanesen, Palästina, alles Russen, wir haben alle funktioniert. Also wir konnten alle koexistieren, da gab es nicht so eine Art Diskriminierung. Die einzigen Nachbarn, mit denen sich wirklich niemand verstanden hat, waren die, die unter uns gewohnt haben, und das waren ausgerechnet die Deutschen.
Mhm.
Die hatten irgendwie zu jedem, der da wohnt, irgendwie so einen Kommentar, so zum Beispiel über uns, die Marokkaner sind nach uns eingezogen, und dann kommt dann so ein Nachbar, der deutsche Nachbar, und sagt dann, will damit meinen Vater so scherzen und sagt so, nicht, dass die irgendwann morgens anfangen, Gebetsrufe zu machen. Und mein Vater war so, warum sollten die das machen? Und selbst wenn, was ist daran so schlimm? Ne? Und dann meinte er so, ja, die müssen ja mit ihrer Religion nicht in unser Land kommen. Und dann sagt er so, mein Vater so, okay, und ich dachte, Deutschland ist Multikulti, also jeder darf sich so quasi seine Kultur und seinen Glauben so ausleben, solange er niemanden damit schadet. Also inwiefern schaden dir die Nachbarn da drüben, weil die Muslime sind? Wir sind auch Christen, schaden wir dir auch, weil du bist ja Atheist. Und dann fällt denen immer nie ein, dann heißt es immer so, nein, nein, so war das ja gar nicht gemeint. Man sei ja so, man akzeptiert ja jeden. Und dann kommt immer dieses Aber, wo du danach weißt, lass einfach, hör am besten gar nicht mehr zu. Ist immer so, ich habe ja nichts gegen Muslime, aber. Ich habe ja nichts gegen Schwarze, aber.
Wir reden viel über die Erfahrungen unserer Eltern. Da gibt es auch genug Studien dazu, die das alles schon festgehalten haben. Die auch zeigen, dass gerade sowas wie die psychische Erkrankung, Depression bei Migranten der ersten Generation ziemlich hoch sind. Das liegt ganz oft daran, dass diese Belastungsfaktoren, die du hast, einfach sprachliche Barriere, Diskriminierungsformen, kulturelle Unterschiede nochmal viel mehr erleben als wir, einfach ja, so ein in so psychische Erkrankung führen, in die Depression. Und das wird ganz oft erst gar nicht festgestellt, weil halt gar nicht darüber geredet wird.
Ja, sondern es führt dann halt dazu, dass man irgendwelche dysfunktionalen Bewältigungsmuster sich aneignet. Und dann zum Beispiel, also was ich aus meiner Erfahrung, aber auch aus meiner Arbeit kenne, ist, dass wenn man sowas verdrängt, was in unserer Kultur sehr häufig vorkommt, dass das dann halt zu sowas wie zum Beispiel psychosomatischen Beschwerden führt. Also, dass man irgendwo Schmerzen hat, obwohl man eigentlich körperlich nichts hat und sich in sowas verliert oder dass man sich in irgendwelchen Abhängigkeiten verliert, dass man unterschiedliche Drogen missbraucht. So, also das sind dann ja alles so Langzeitfolgen, wenn man sich lange nicht mit sich selbst beschäftigt und das immer verdrängt. Und ich glaube, das ist bei Menschen aus unserem Kulturkreis, vor allem bei Männern, ein großes Problem. So, weil es kann ja auch dazu führen, also ich will jetzt nicht sagen, Männer aus unserem Kulturkreis sind häufig aggressiv, aber ich glaube, das ist so ein universelles Ding, wenn Männer oder Menschen sich nicht mit sich selbst beschäftigen, aber das kann dann langfristig genau das Gegenteil auslösen von dem, was eigentlich beabsichtigt ist, weil man nimmt sich ja zurück, redet nicht über Depressionen und über die Ängste, die man hat, um irgendwie die Familie zu schützen und die Ehre aufrechtzuerhalten und irgendwie den Stolz nicht zu zerstören. Aber langfristig führt es halt genau zum Gegenteil, weil wenn dein Papa dann irgendwann alkoholkrank ist, dann ist der Familie damit ja auch nicht geholfen.
Als wir die Sendung vorbereitet haben, habe ich mich auch so gefragt, so ja, man redet jetzt über Mental Health bei migrantischen Menschen besonders und warum ist es interessant für mich, das jetzt explizit bei migrantischen Menschen irgendwie zu betrachten? Und ich finde halt, erstmal haben die Belastungsfaktoren für Menschen und Menschen sind erstmal so universell, aber für Menschen mit Migrationsgeschichte kommt halt so ein riesiges Paket an Sachen damit rein.
Ja.
Klassismus, Rassismus, dass alles Belastungsfaktoren sind, die einen einfach kaputt machen.
Voll.
Man geht daran zugrunde. Und darüber reden wir nicht, ne? Und weil wir auch alle so, wir sind so aus verschlossenen Communities und wir wollen es nicht besprechen, weil, wie du gerade gesagt hast, Ehre und Schande nach außen und oh Gott, jetzt sitzen hier drei Männer und es muss also christlichen oder muslimischen Familien und das alles, ich finde, das macht das Ganze halt so umso wichtiger. Und trotzdem bleibt so die große Frage immer so: Und was jetzt? So, wir sitzen hier und so, wir wissen das jetzt alles und wir haben ganz verschiedene Biografien und wir lernen über unsere Eltern und über uns und über deren Erfahrungen. Und es bleibt so ein bisschen die Frage trotzdem, was jetzt? Was machen wir jetzt mit dieser ganzen Informationsknülle?
Wir machen es besser als unsere Eltern.
Genau, aber wie? Weil wir haben es ja nicht gelernt.
Wir
ich glaube, auch unsere Eltern haben sich irgendwann gedacht, ich mache es besser, aber wussten es einfach nicht besser.
Ich glaube nicht, dass unsere Eltern sich unbedingt gedacht haben, also zumindest kann ich von meiner Familie so sprechen, wir machen es anders. Weil für meine Familie war es so, mein Vater hat es so gemacht, deswegen mache ich es auch so. Und die haben sich da, glaube ich, gar nicht so wirklich gefragt, ob das uns gut tut oder ob sie uns damit schaden. Ich habe ja auch bis vor, sage ich mal ehrlich, so 10 Jahren gedacht, dass bei mir in der Familie eigentlich alles in Ordnung ist und dass mit der Erziehung da gar nichts falsch gelaufen ist. Erst so Jahre später, wo ich Mitte 20 war und ich nochmal meine Erziehung mir genau angesehen habe, da habe ich gedacht, so, da habe ich ein Video gesehen von zum Beispiel so einem kleinen Kind, 1 Jahr alt. Es hatte so einen Plastikbecher und der Plastikbecher ist umgekippt und die Mutter stand daneben und die Mutter war weiß. Und ich habe aus Versehen schon, also im Kopf schon gedacht, so, oh nee, die kriegt jetzt so eine gepfeffert, weil das genau das war, was passiert ist. Aber dabei hat die Mutter gesagt, nein, oh Gott, alles gut, komm, wir machen das sauber. Und ich denke mir so, meine Mom und mein Dad hätten mir so eine gescheuert, aber das ist das, was sie macht, ist richtig, weil dieses Kind besitzt noch nicht diese Grobmotorik und kann noch nicht so ein Glas selber festhalten und das lernt alles ja noch. Ne, da geht mal, wenn sie versucht, sich selber was einzuschütten, da geht eben mal was daneben. Sie hat das mit Empathie, mit Zuneigung, mit Liebe gelöst. Und bei uns, bei jeder Gelegenheit hast du einen auf den Deckel bekommen oder eine gewischt bekommen. Und da war mir klar, wenn ich mal selber Kinder haben sollte, wird es bei mir keine Prügelstrafen geben. Dabei, aber für mich damals war das Normalste der Welt, dass du einen Klaps auf den Hintern bekommst oder hier mit Gürtel. Ich meine, ich kann dich fragen, was wurde schon alles nach dir geworfen? Schlappen, Schuhe. Das ist
ein langes Waffenarsenal.
Verstehst du? Ein Kollege von mir, Mikrowellen wurde nach ihm geworfen.
Oh.
Ja.
Ja, Mikrowelle ist auch keine Sache, die du schnell mal greifst. Ne?
Ja. Da will ich einmal betonen, das ist auf jeden Fall, also das ist die Realität von vielen Menschen, aber wenn jetzt, das ist ja auch Kindesmissbrauch.
Ne? Ja.
Wenn Eltern Mikrowellen nach ihren Kindern schmeißen, dann ist das Kind in dieser Familie nicht sicher. Das war jetzt auch ein sehr extremes Beispiel.
Das war aber, was das du ist aber tatsächlich hast. Passiert und aber er wurde nicht getroffen, falls das irgendwie.
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Ist das besser?
Ich weiß nicht, ob das besser ist. Nee, aber du hast recht. Das Ding ist, wir haben immer darüber gescherzt. so, weil viele meiner Freunde machen halt auch TikTok und dann hat er mal so ein Ranking gemacht, so Top 10 Gegenstände, mit denen ich schon gehauen wurde von meinen Eltern. Und dann hat er die so geratet und gesagt, okay, vom Schmerzempfinden, all das. Und dann habe ich erst gelacht und dann dachte ich mir so, ey, eigentlich ist das überhaupt nicht lustig.
Aber vielleicht ist das ja für diesen Freund eine Art, um
ja, Trauma
mit diesem Schmerz umzugehen. Ich finde, da sollte man, also du fandest es ja in dem ersten Moment lustig und hast dann vielleicht die Tiefe danach gecheckt. Aber wenn jetzt eine Person sich dazu entscheidet, mit diesen Erfahrungen mit Humor umzugehen, finde ich, ist das gut. Hauptsache, die Person beschäftigt sich damit und kommt irgendwie in eine Reflexion.
Aber findest du nicht, dass wir, also gerade Menschen mit Migrationshintergrund, oftmals dazu neigen, einfach über Dinge zu scherzen, weil wir nie einen anderen Umgang mit diesen Dingen gelernt haben?
Bestimmt, ja, kann man sagen. Aber ich finde auch, das ist, glaube ich, ein erster Schritt vielleicht. So, dass man erstmal darüber redet, aber nicht sagt, also ich wurde geschlagen, das wurde mit mir gemacht, das hat mich fertig gemacht. Und dann ist Humor oder dieses Ironische oder das nicht so ganz ernst kommunizieren vielleicht ein erster Schritt, um tief an dieses Thema einzusteigen. Deshalb, ja, bestimmt ist Humor so eine Art, damit umzugehen, aber ich finde, solange darüber dann geredet wird, über die Erfahrung, ist das okay. Wenn ich jetzt über die schlimmsten Erfahrungen meiner Kindheit mit euch spreche, dann tut mir das weh, so, und dann ist das emotional. Und wenn ich das aber irgendwie in so einen lustigen Rahmen packe, dann schütze ich mich damit, aber vielleicht schütze ich ja auch euch damit, weil wenn ich jetzt irgendwie erzählen würde, ich wurde als Kind so und so körperlich missbraucht, weil ich geschlagen wurde, dann ist das ja ein hartes Thema und vielleicht triggert euch das ja auch, wenn ich das erzähle. Und wenn man da irgendwie dann diesen Humor hat, ist das ja in gewisser Weise wie so eine Maske, wie so ein Schutzmantel, den man sich umhängt oder umtut.
Therapie ist ja ein Schritt, den man gehen kann, um diesen ganzen Komplex an Sachen, die einen irgendwie beschäftigen, zu besprechen. Warst du schon mal bei der Therapie?
Ich bin noch in Therapie.
Du bist noch. Wie bist du zu diesem Schritt gekommen? Weil du wisst selber, wie verschrien diese ganze Thematik Therapie bei unseren Communities ist. Erstmal heißt es ja, mentale Gesundheit, brauchst du gar nicht darüber reden. Deine Therapie ist Gott.
Ja.
Den Schritt dann zu wagen, tatsächlich in die Therapie zu gehen, wie schwer war das und was hat dich dazu gebracht zu sagen, ja, das ist eigentlich jetzt die Lösung, die ich für gut erachte, wenn du teilen möchtest?
Klar, kann ich teilen. Also bei mir halt war es halt so, dass ich das Gefühl habe, ich rede gegen eine Wand. Es war halt wirklich so eine Sache, wo mir klar war, egal wie stark ich versuche, in meiner eigenen Familie irgendwie was aufzuarbeiten, ich stoße da permanent auf taube Ohren. Und deswegen habe ich mir dann ganz undercover so im Internet mal geschaut, wo es Therapieplätze gibt. Und ganz am Anfang habe ich das sogar von meiner Familie halt einfach ferngehalten, weil ich mich irgendwie halt auch geschämt habe, weil ich damals dachte, Menschen, die zur Therapie gehen, die haben einen Knall, die sind verrückt, mit denen stimmt etwas nicht. Und deswegen habe ich es halt so gemacht, dass ich mir einen Therapieplatz gesucht habe und wenn dann mal so Post nach Hause kam, habe ich jeden Tag in den Briefkasten geguckt, weil ich so paranoid war und habe die Briefe abgefangen, damit bloß niemand weiß, dass ich in Therapie gehe. Also ich habe quasi meiner Familie alles so total fröhlich vorgelebt, aber innerlich bin ich wirklich gestorben. Also mir ging es überhaupt nicht gut, aber ich wusste, ich kann mit meiner eigenen Familie nicht darüber reden. Ich habe auch jetzt zwar Freunde, mit denen ich reden kann, aber gleichzeitig möchtest du für diese Freunde nicht irgendwie Ballast sein oder die mit deinen eigenen Problemen belasten. Und deswegen hast du dann halt wirklich nur diese einzige Möglichkeit gesehen, und zwar Therapie. Aber du erzählst halt einfach niemanden davon. Du erzählst deinen Freund nicht davon, du erzählst deiner Familie nicht davon, weil ich das Gefühl hatte, ich muss für meinen Kreis oder allgemein für meine Leute immer den lustigen, immer fröhlichen Clown spielen und wahre den Schein, dass es mir gut geht, damit bloß keiner sich großartig Sorgen macht oder damit ich niemanden Probleme bereite. So war mein Mindset damals. Also
war das für dich schwierig, einen Platz zu finden? Weil das liest man ja auch oft, dass es viel zu wenig Therapieplätze gibt und dann noch eins drauf sogar, dass man einen Therapeuten findet, der unsere Geschichten versteht.
Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Therapeuten getestet, bis ich dann die eine Therapeutin gefunden habe, wo ich mich sicher genug gefühlt habe, die quasi einen Safe Space für mich geboten hat. Und die war auch Migrantin. Ich glaube, sie kam sogar aus Marokko zur Hälfte und die andere Hälfte war deutsch und das war halt schon das Coole. Wir konnten halt irgendwo schon so copen, weil ich habe gedacht, so wenn ich jetzt zu einem, keine Ahnung, no front, 70-jährigen Karl Uwe gehe, der wahrscheinlich meine Lebensrealität nicht ansatzweise nachvollziehen kann, dann tue ich mir selber damit keinen Gefallen, gerade mit so jemandem über meine Probleme zu reden, weil der Großteil meiner Probleme ist ja halt auch irgendwo, dass ich halt Ausländer bin, dass ich bestimmte Anfeindungen, Diskriminierung oder Ausgrenzungen ausgesetzt bin. Und wie soll jemand, der von all dem noch nie, also von all dem noch nie wirklich in der Art und Weise, wie ich betroffen war, meine Probleme verstehen? Mhm. Also da hatte ich einmal so eine richtig schlimme Session gehabt bei meinem ersten Therapeuten, der dann sowas gesagt hat wie, als allererstes, ich sehe keine Farben. Und dann wusste ich schon, das ist es nicht. Mhm. Weil wenn du keine Farben siehst, dann siehst du ja auch meine Probleme nicht, weil die Probleme, die ich habe, sind aufgrund auch unter anderem wegen meiner Farbe. Also willst du mir damit sagen, du siehst keine Farben?
Hast du schon die Effekte der Therapie so wahrnehmen können?
Auf jeden Fall. Also ich habe gemerkt, dass es einiges, also wirklich einiges aufzuarbeiten gibt. Und mittlerweile gehe ich halt auch durch die Therapie viel mutiger an bestimmte Sachen heran. Ich bin quasi jetzt mittlerweile der in meiner Familie, der auch aneckt, weil er versucht, bestimmte Dinge oder Traumata aufzuarbeiten. Das gefällt nicht jedem, aber darauf wurde ich aufgrund der Therapie halt schon gut vorbereitet, dass das Gegenwind geben wird. Und ich merke halt schon, dass das einen Effekt auf mich und auch auf meine Familie hat. Ne? Also meine Mutter beispielsweise, sie ist zwar älter, sie kommt aus einer älteren Generation, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht lernfähig ist. Also wir haben in vielen Dingen jetzt doch einen gemeinsamen Nenner bekommen können. Sie wird immer einfühlsamer. Und es ist jetzt nicht mehr, dass die Gespräche in die Richtung geh einfach nur beten gelenkt werden, sondern dass meine Mutter mittlerweile bereit ist, mit mir auch Gespräche zu führen. Wir gehen nicht so tief in die Materie, weil ich denke, das wäre einfach zu viel des Guten. Das ist halt einfach noch, davon sind wir noch weit entfernt, aber mittlerweile können wir endlich Gespräche führen und ich kann mich eigentlich, das klingt total bescheuert, aber ich kann mich meiner eigenen Mutter oder meiner eigenen Familie jetzt auch ein bisschen langsam öffnen. Und das ist ein sehr schöner und sehr toller Nebeneffekt von der Therapie. Und ich merke halt einfach, dass ich zufriedener, glücklicher, selbstbewusster und vor allem reflektierter werde, weil ich mittlerweile in sehr vielen Lebensbereichen mich besser einschätzen kann und endlich mich besser verstehe. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, wer man ist, wo man hin möchte und was man verdient. Ne? Und ja, da würde ich wirklich sagen, es war mit Abstand, wenn nicht sogar die beste Entscheidung meines Lebens, mir professionelle Hilfe zu suchen und in Therapie zu gehen, auch wenn da sehr viele Leute dagegen waren.
Hammer.
Super, es freut mich extrem für dich, dass es schon so gut läuft. Hoffentlich läuft es auch weiterhin so gut natürlich.
Ich hoffe.
Gibt es da Zahlen zu? Wie viele Therapieplätze fehlen, aber vielleicht auch, wie viele Therapeuten tatsächlich migrantisch sind?
Wie viele Therapieplätze fehlen? Auf jeden Fall eine Menge. Ja. Also es gibt ja Kassensitze. Also viele, die eine Therapie suchen, suchen ja eine Therapie, die von der Krankenkasse übernommen wird oder bezahlt wird, weil das sonst einfach viel zu teuer wäre, da irgendwie einmal die Woche selber den Therapeuten privat zu bezahlen. Deshalb, es gibt nur
bis zu 200 Euro, 250 Euro pro Session.
Genau, und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass so ein Durchschnittsverdiener oder eine Durchschnittsverdienerin da irgendwie super dringend eine Therapie braucht und über den herkömmlichen Weg, über die Kassentherapeuten, keinen Platz findet, dann müsste die Person halt privat in Therapie, aber das ist halt arschteuer. So, deshalb, es gibt grundsätzlich einen Mangel an Therapieplätzen. Das ist dann auch so ein bisschen die Verantwortung der Krankenkassen und des gemeinsamen Bundesausschusses, so heißt es, die sind dafür verantwortlich für diese Kassensitze. Und wenn es jetzt um Therapeuten mit Migrationshintergrund geht, da besteht auf jeden Fall ein Mangel. Ich glaube, wir sitzen hier jetzt in Berlin, so, da draußen gibt es bestimmt viele Menschen, die auch aus dem Dorf kommen, wo vielleicht grundsätzlich eine niedrigere Rate an Menschen mit Migrationshintergrund ist. Deshalb glaube ich, dass wir in Großstädten schon in einer sehr privilegierten Situation sind.
Absolut.
Aber grundsätzlich haben wir in Deutschland so knapp ein Drittel unserer Gesellschaft hat einen Migrationshintergrund.
Ja.
So. Und ich habe natürlich recherchiert, bevor ich hierher gekommen bin. So, ich habe halt eine Studie von 2012, 13 gefunden. Ich habe keine aktuellere gefunden, die sich wirklich explizit auf dieses migrantische Thema bei Therapeuten und Therapeutinnen bezieht. Aber da war es so, dass nur 5% der Therapeuten einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, ein Drittel der Gesellschaft haben einen Migrationshintergrund und das spiegelt sich aber gar nicht im Verhältnis bei den Therapeuten wieder. Da ist der Anteil viel geringer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Studium denke, das ist ja auch die Startrampe für Therapeuten und Therapeutinnen, da waren auch nicht so viele mit Migrationshintergrund. Also ich gehörte da schon zur Minderzahl.
Wie wird man Therapeut, Therapeutin?
Es gibt einen Unterschied zwischen Psychiatern, Psychologen und Psychotherapeuten.
Okay, jetzt alle mitschreiben.
Ja?
Weil ich schwöre euch, ich habe 29 Jahre gedacht, dass alles das gleiche
ist. Ich auch. Ich auch.
Ich erkläre es euch jetzt.
Okay.
So. Also Psychiater sind Ärzte, die haben Medizin studiert und die Psychiater, die führen jetzt keine entlastenden Gespräche mit dir und die machen keine Therapie mit dir, sondern die verschreiben dir Medikamente. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine psychische Erkrankung hast und eine Schizophrenie hast oder bipolar bist, dann bist du sehr auf Medikamente angewiesen und dann gehst du zum Psychiater. Du kannst natürlich auch zum Psychotherapeuten. Der hat, oder die Psychotherapeutin hat, Psychologie studiert und nach diesem Psychologiestudium noch eine Therapeutenausbildung gemacht. So, und dann gibt es halt Psychologen, die machen nur das Psychologiestudium und die machen dann eher Beratung. Also das ist dann so ein bisschen mehr low-key und niedrigschwelliger. So. Das heißt, Psychologe, Beratung, Psychotherapeut, Therapie und Psychiater, Medikamente. Und oft spielt es aber auch zusammen. Du kannst ja zum Beispiel eine Psychotherapie machen. Und da merkt die Therapeutin, hey, die Gespräche helfen dir nur bedingt. Du brauchst auch noch Medikamente. Dann gehst du auch noch zum Psychiater. Das heißt, du hast dann vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal einen Termin beim Psychiater und sonst regelmäßig beim Psychotherapeuten. Aber das muss immer individuell geschaut werden, was sind die Bedarfe.
Wie kann man sich das für, also ich war auch schon mal in Therapie, wie kann man sich das vorstellen, wie läuft das ab? Weil ich garantiere, der Großteil der Leute war ja noch nie da. Die haben ja gar keine Ahnung, wie es funktioniert. Man denkt, man sieht nur diese Filme so The Mentalist, wo einer so sich auf so eine komische Liege hinlegt und dann muss er so vor sich hin erzählen. Stimmt das?
Also wenn du jetzt zur Therapie gehst, weil du schlechte Beziehungserfahrungen gemacht hast oder halt irgendwas wie mit deinen Eltern, da auch irgendwas nicht ganz in Ordnung war, dann ist die Grundlage ja die Beziehung.
Ja.
In der Beziehung ist irgendwas schiefgelaufen, was dazu führt, dass du jetzt in neuen Beziehungen oder vielleicht auch in der Beziehung zu dir selbst Schwierigkeiten hast.
Oh Gott, ist das so deep?
Das Besondere an einer Therapie ist halt natürlich, dass du kommst und dass du darüber redest, was dich beschäftigt und das ist komplett frei und individuell. Eine Therapie ist immer individuell, weil die hängt ja auch immer davon ab, was für ein Mensch sitzt da gerade vor mir, ne? Was braucht der gerade? So, und es gibt auch ganz viele unterschiedliche Therapieformen. So, das heißt, Therapie ist immer unterschiedlich. Aber das, was Therapie sozusagen besonders macht, ist, dass ich sozusagen mit der Beziehung, die ich zu dir habe, versuche, vergangene Beziehungserfahrungen zu korrigieren. So, weil wir stehen ja auch in Beziehung zueinander. Gleichzeitig, wenn solche Themen einen belasten oder man irgendwas komplett Beschissenes erlebt hat und dadurch irgendwie traumatisiert ist oder Schwierigkeiten mit seiner psychischen Gesundheit hat, dann fühlt man manchmal nicht. Sagen wir mal, ein Kind wird von den Eltern geschlagen. Vielleicht weint das Kind dann gar nicht, weil das Kind wie in so einem Schockmodus ist. Das Kind verdrängt das oder das Kind hat irgendwas ganz Schlimmes gesehen und miterlebt und das wird einfach weggeschoben. Und das Kind weint nicht oder hat keine Angst, sondern schiebt es weg, spaltet das von sich ab. Und damit man solche Dinge aber überwinden kann und auch diese Konflikte löst, muss man fühlen. Deshalb, viele sagen ja auch zum Beispiel, also eine Therapie, da kann man über alles reden, was einen beschäftigt und egal was man thematisieren möchte, es ist in Ordnung. Aber das, was sehr wichtig ist, ist, dass man ins Fühlen kommt. Deshalb sagen ja auch viele oft, dass sie sich nach einer Therapiesitzung nicht so gut fühlen. Oder dass sie da erstmal 2-3 Tage brauchen, um sich wieder zu fangen, weil die Wunden, die du hast, werden halt einmal kurz geöffnet und vielleicht wird sogar der Finger in die Wunde gelegt, weil es muss wehtun, damit du heilst. Und das habe ich Therapie jetzt gut verkauft?
Ja, also deep verkauft.
Okay,
ich will dazu 2 Bücher euch empfehlen.
Generation Toxic von Marcel Moses?
Okay, 3 Bücher möchte ich euch empfehlen. Generation Toxic von Marcel Moses. ich bin mit den Titeln der Bücher jetzt nicht so ganz sicher, aber du kennst sie wahrscheinlich sowieso. Es gibt von Stefanie Stahl ein Buch.
Das Kind in dir muss Heimat finden.
Das lese ich gerade.
Unglaubliches Buch. Ist auch so ein bisschen so ein All-Time-Classic.
Ja, das ist, glaube ich, schon seit 400 Wochen in den Top 10 Spiegel-Bestseller.
Aber ich habe das gelesen. Meine Ex-Freundin hat mir das gegeben und war so, lies. So, damn, was willst du mir sagen?
Weißt du, was lustig ist? Meine Ex-Freundin hat mir genau dasselbe.
Seht ihr das? Wir leben alle das gleiche Leben. Und es gibt ein neueres Buch von Lukas Klaschinski, wo es nämlich auch um dieses Fühlen geht. Besser fühlen. Da ist er in ein Kloster gegangen, in so ein Schweigekloster für, ich weiß gar nicht mehr genau, 3 oder 10 Tage oder sowas. Und du wirst einfach in einen komplett schwarzen Raum gesperrt.
Gott.
Es gibt genau irgendwie so 2 Interaktionen am Tag. Und zwar immer dann, wenn der, weiß ich nicht, Wächter oder wie auch immer die heißen, dir Essen bringen. Und der redet aber auch nicht mit dir. Und den Rest der Zeit bist du einfach mit deinen Gedanken alleine. Das war so sein Selbstexperiment. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass ihr das auch machen müsst, sondern es war sein Selbstexperiment, um sich seine Gefühle und Emotionen, und wir als Männer können das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, mal so bewusst zu werden. Mhm. Weil wir halt nie über Gefühle und Emotionen gesprochen haben oder sprechen, wissen wir auch gar nicht, was wir fühlen und sprechen. Wir kennen unsere Eltern oder unsere Väter vor allem nur als
Maschine.
Aggressiv, wütend. Mhm. Ich wusste nicht, dass mein Vater auch andere Gefühle hat. Das erfährst du dann erst im Nachhinein. Deswegen, ich finde diese 3 Bücher, also deins plus die anderen 2, Pflichtlektüre, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen wollt.
Ja, und das, was du mit dem Schweigekloster, deshalb meditieren ja auch ganz viele, ne? Weil da kommt ja auch diese Ruhe, da machst du ja sozusagen auch deinen Kopf frei, da sollen ja auch dann die Gedanken kurz weg sein, und das Konzept dahinter ist ja auch in gewisser Weise, dass dann das hochkommt.
Kannst du das?
Was in dir steckt, meditieren?
Ja.
Also ich bin nicht so Meditationsmaus, sage ich jetzt mal. Also in meinem Studium musste ich jede mögliche Achtsamkeits- und Entspannungsmethode erlernen und auch selber machen. Und ich sehe da auf jeden Fall einen großen Sinn drin, dass man das macht. Das ist ja letztendlich Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet ja, dass man im Hier und Jetzt ist. Ja. Und wenn wir psychische Probleme haben, dann sind wir ja oft zum Beispiel in der Vergangenheit. Wenn wir Depression haben, ne, dann hängen wir zu sehr in der Vergangenheit und denken, oh scheiße, das und das ist mir passiert und man fühlt sich schlecht. Oder wenn man eine Angststörung hat oder Ängste, ist man oft zu sehr in der Zukunft, weil man nicht so genau weiß, oh, was wird passieren und geht das auf. Also man ist halt überall, aber nicht im Hier und Jetzt. Und so Meditation oder Achtsamkeit, das holt dich halt zurück in den Moment. Und ein positiver Nebeneffekt ist halt, dass es auch wie so das Schloss zu deinen Emotionen lösen kann. Das benötigt auch Übung. Du wirst jetzt nicht, wenn du einmal meditierst, plötzlich eine spirituelle Erfahrung haben und alle deine Emotionen kommen hoch. Also das muss man schon auch üben. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Methoden, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Da ist ja Meditation nur eine von. Manche machen ja auch Yoga, hat ja auch irgendwie ein meditatives Element. Oder auch Journaling, also seine Gefühle aufschreiben. Da gibt es ja ganz viele Unterschiede.
Beten hat ja auch ein meditatives Element.
Voll, Beten hat auch meditatives.
Gibt es noch andere so handfeste Tipps, wie man seine psychische Gesundheit irgendwie quick and dirty ABC-Tipps verbessern kann?
Sport.
Ja, bei dir Sport?
Bei mir hat Sport geholfen, aber ich kann jetzt nicht für alle sprechen.
Nee, ist ja okay, aber gibt es da nicht auch eine Connection zwischen Sport und psychischer Gesundheit?
Klar, weil Sport ja auch sowas wie Glücksgefühle ausschüttet. Ja, genau. Ne? Wenn du jetzt zum Sport gehst und danach deine Endorphine ausgeschüttet werden, dann macht das ja auch was mit deiner Stimmung. Wichtig ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Person schwer depressiv ist, dann hilft der Person das bestimmt, wenn die zum Sport geht, aber das reicht nicht allein. Oft stecken da ja sowas wie innere Glaubenssätze dahinter oder irgendwie falsche Annahmen, die man hat, und die muss man ja bearbeiten. Also da ist kognitiv ganz viel, was man machen muss. Aber das stimmt, letztendlich in der Therapie geht es ja auch darum, Routinen zu entwickeln, die einem gut tun.
Mhm.
Und da ist zum Beispiel Sport auf jeden Fall ein wichtiges Element. So. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Methoden, um sich da irgendwie selber zu helfen. Ich glaube, das Erste ist ein Bewusstsein für diese Themen, also dass man sich selber eingesteht, hey, ich habe was erlebt und ich habe das vielleicht nicht verdient, dass ich das erlebt habe. Oder ich fühle mich so und so und das ist vielleicht, so sollte ich mich vielleicht nicht fühlen, dass man erstmal ein Bewusstsein dafür hat und sich dann vielleicht eine Person in seinem Umfeld, und wenn es nicht die eigene Familie ist, hat man ja vielleicht irgendwie eine externe Person, sage ich jetzt mal, ein Freund oder eine Freundin, der man sich anvertrauen kann und sich einfach erstmal informiert, austauscht, in Kommunikation geht und das nicht mehr alles bei sich behält. Das ist ein erster Schritt. Aber das hilfreichste Mittel ist natürlich Drogen. Therapie. In manchen Fällen werden Patienten auch Drogen verschrieben, weil Antidepressiva sind ja letztendlich auch nichts anderes als
ist Therapie, nee.
Drogen.
Also Sport, Therapie, Meditation, Lesen. Was hilft dir noch?
Was hast du jetzt nicht genannt?
Digital Detox?
Ja, oh Gott, ja.
Achtsamkeitsübung allgemein.
Achtsamkeitsübung.
Ja, wenn man zum Beispiel merkt, dass man irgendwie gerade akut ein Problem hat und das Gefühl hat, man hat zum Beispiel sowas wie eine Panikstörung oder eine Angststörung, dass man merkt, wenn man getriggert wird, verliert man sich ganz schnell in irgendwelchen Gedanken oder dann wird irgendwas getriggert, dann kann es zum Beispiel helfen, dass man sich in dem Raum, in dem man ist oder in der Umgebung, in der man ist, drei Dinge sucht, die man sieht, drei Dinge, die man hört, drei Dinge, die man anfassen kann und sich so einfach wieder zurückholt ins Hier und Jetzt. So, dass man wirklich, wenn man merkt, boah, fuck, irgendwie kommt gerade so eine Angst hoch oder ich bin belastet und ich bin nicht ganz bei mir, dass man wirklich einmal sagt, wo bin ich gerade und einfach wirklich Dinge aufziehen, sagt, ah, ich sehe einen Baum, ah, da ist eine Brücke, ah, ich spüre hier den Sessel. So, dass man sich so wieder zurückholt ins Hier und Jetzt.
Für diejenigen, die jetzt nicht mit ihren Eltern ins Gespräch kommen und keinen Therapieplatz finden, Marcel, welche Lösungsansätze gibt es noch neben diesem Sport und Meditation und Yoga und Achtsamkeit und diesem ganzen Paket, dieser Selbsthilfe fast schon? Mhm. Was gibt es so professioneller Institutionen, die man sich wenden kann?
Und zum Beispiel jüngere Menschen könnten sich in der Schule den Schulpsychologen oder den Schulpädagogen anvertrauen und da einen ersten Schritt gehen. Und wenn wir älter sind und das sozusagen nicht ausreicht, dass wir uns irgendwie in unserem sozialen Umfeld oder bei unseren Freunden öffnen können und da wirklich was Professionelleres brauchen, dann gibt es zum Beispiel in eigentlich fast jeder Stadt, die haben eine Diakonie oder Caritas, die haben oft solche Beratungsangebote, auch transkulturelle Beratungsangebote, wo extra Personen sitzen, die sich mit diesem Interkulturellen auskennen. Und wenn das aber ein zu großer Schritt ist, da wirklich irgendwo in Real Life sich dorthin zu begeben, dann gibt es auch online super viele Angebote, zum Beispiel von der Deutschen Depressionshilfe. Es gibt Hotlines, wo man anrufen kann, die wahrscheinlich in den Shownotes dann verlinkt sein werden.
Korrekt.
Genau, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Anlaufstellen, hängt aber auch immer davon ab, wo die Person, die Hilfe sucht, sich befindet.
Ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden darüber sprechen. Ja. Das ist ein super deepes Thema, aber wir wollen auch die Leute nicht zu überfordern. Wenn ihr aber Bock habt auf noch eine Folge mit diesen 2 sehr, sehr tollen Gästen, dann lasst das auf jeden Fall in den Kommentaren da. Danke euch beiden, dass ihr euch geöffnet habt. Danke für die Expertise. Generation Toxic, out now. Stream now, reinschauen, reinlesen. Es gibt auch ein Hörbuch, findet ihr sicherlich. Blessed, auch vielen, vielen Dank. Sowieso folgen es automatisch, ne? Ihr werdet auf jeden Fall folgen für den lustigsten Content, würde ich sagen, mit auf TikTok.
Jetzt hast du die Messlatte sehr hochgelegt.
Ich wollte ja nur, pinnt die richtigen Videos oben, dann...
Ja, ich pinne jetzt die richtigen Videos.
So, damit die Leute informiert sind. Ich glaube, es war super viel mit dabei. Hoffentlich haben wir den Großteil der Fragen beantwortet, die ihr hattet. Wenn nicht, dann schreibt ihr natürlich unten rein. Wir machen eine Folge 2 und dann können wir den Rest im Schwung auch noch machen. Danke euch.
Danke dir.
Moderation und Redaktion Marcel Abouakia, Franziska Wachholz und Aphroditi Zakiridou. Produziert wird das Ganze von Kanak Film, Yelda Türkmen und Markus Heidmeier. Abgenommen wird es vom RBB, Klaus Schwartau und Polo Türk.